Guten Morgen, Haus des Herrn, schön euch zu sehen. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Marc und es ist wirklich schön, euch zu sehen, auch vielleicht in kleinerer Runde als sonst. Aber ich freue mich total, dass ich hier bin, ich freue mich total, dass ihr hier seid und dass wir heute gemeinsam uns weiter Gottes Wort anschauen in dieser Predigtreihe, in der wir gerade sind. Ich bete kurz, bevor ich anfange. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns zusagst, auch in diesem Brief in Kolosser, dass wir Heilige und Geliebte sind, dass wir deine Geliebten sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns wirklich hinzugeben, uns aufzugeben, hin zu deiner Liebe, Herr, dass wir verstehen, dass deine Liebe das ist, was uns unseren Wert gibt, dass deine Liebe das ist, was wir brauchen, dass deine Liebe das ist, was uns zu allem befähigt, was wir tun und sagen. Herr, und ich bitte dich, wie wir gerade gesungen haben, Herr, wir sitzen heute Morgen hier, weil wir dich besser kennenlernen wollen. Und ich bitte dich, offenbar du dich neu, sprich du zu uns heute Morgen und berühre du nicht unseren Kopf, unser Wissen, Herr, nicht nur, sondern berühre du unser Herz, unser Innerstes und verwandle du uns immer mehr und mehr und mehr hin zu deinem Ebenbild, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Und wir wollen dich und deine Liebe zu uns über alles stellen. Amen. Stell dir vor, du bist ein Soldat. Für die meisten von uns, glaube ich, schwierig vorzustellen, aber versucht's mal so mit den Bildern, die wir haben. Stell dir vor, du bist ein Soldat. Es herrscht Krieg und du bist zusammen mit den anderen Soldaten deiner Einheit gerade im Schützengraben. Neben dir ist einer deiner mittlerweile besten Freunde und ihr liegt da so und wartet, macht, was man halt so im Schützengraben macht. Und plötzlich macht dein Freund was Unerwartetes. Der steht auf und stellt sich mit seiner Waffe im Anschlag, mit dem Rücken zum Feind, zur feindlichen Linie. Du weißt nicht, warum er das tut, du bist völlig überfordert mit der Situation, der macht gerade das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich in der Grundausbildung gelernt habt. 1000 Gedanken schießen irgendwie durch deinen Kopf. Was tust du? Oder stell dir vor, du bist Mechaniker bei Ferrari im Team von Sebastian Vettel. Das ist das letzte Saisonrennen. Vettel muss gewinnen, um Weltmeister zu werden. Und er kommt vor dem Rennen zu dir und sagt, hey, wir brauchen heute mehr Speed. Ich muss gewinnen. Mach das Auto leichter. Ich fahre heute ohne Bremsen. Und schaust ihn natürlich verdutzt an und denkst dir, ich glaube, das ist ein Fehler. Dann schaust du nochmal schnell in der Bauanleitung eurer Ingenieure nach und unter extrem wichtige Teile findest du Bremsen. Hast du dir schon gedacht? Aber auf der anderen Seite vor dir steht Sebastian Vettel, 4-mal Weltmeister geworden. Wenn er sagt, er kann das ohne Bremsen, vielleicht stimmt's ja doch. Was tust du? Ich hoffe, in beiden Fällen erklärst du der Person, dass sie gerade dabei ist, einen riesen Fehler zu machen. Dass sie dabei ist, ihr Leben in den nächsten Sekunden oder spätestens nach der Start-Zielgeraden in der ersten Kurve aufs Spiel zu setzen. Du weist den anderen auf seinen Fehler hin. Du weist ihn zurecht, du ermahnst ihn, um ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Nämlich erstens, ganz entscheidend, zu überleben und zweitens, diesen Krieg oder dieses Rennen, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und in diesen beiden Beispielen ist es offensichtlich, total logisch, dass man das tun sollte. Aber ich glaube, dass wir oft in unserem Leben in Situationen sind, wo wir aus unterschiedlichen Gründen zurückschrecken, andere zu ermahnen oder zurückzuweisen. Vor allem auch hier in unserem Setting in der Gemeinde. Vielleicht bist du auch der Meinung, du solltest dich in die Leben von den anderen gar nicht einmischen oder die nicht in deins. Vielleicht glaubst du, das ist nur was zwischen dir und Gott oder zwischen ihm und ihr und Gott. Doch die Bibel sagt uns da was anderes. Ich bin überzeugt, dass Gott dich heute Morgen auffordert, deinen Geschwistern hier in der Gemeinde zu helfen, ihr Ziel zu erreichen, indem du sie auch ab und zu mal ermahnst und zurechtweist. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott dich auffordert, dich von deinen Geschwistern zurechtweisen und ermahnen zu lassen, damit du dein Ziel erreichst. Wir sollen einander weiterbringen. Und da gehört Ermahnung und Zurechtweisung auch dazu. Ermahnung und Zurechtweisung gehören zu guten und gesunden Beziehungen. Und genau um diese Beziehung geht es ja in unserer Predigtreihe. Ja, bisher haben wir gehört, Gott ist fundamental beziehungsorientiert. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen, damit du in Beziehung lebst mit ihm und mit anderen Menschen. Wir haben gehört, dass der alte Mensch, der dich zur Sünde führt, ein Beziehungskiller ist und dass er deine Beziehung zu Gott und deinen Mitmenschen kaputt macht. Aber wir haben auch gehört, dass Gott sei Dank Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Dass er deinen alten Menschen getötet hat und dir ein neues Gewand angezogen hat, den neuen Menschen. Wenn du ihn als seinen Herrn und Erlöser annimmst, an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Und wir haben auch gehört, dass du damit Teil der neuen Menschgesellschaft wirst, dieser Gemeinde hier, wo du jeden Tag üben kannst, diese New Man Collection, von der wir letzte Woche gehört haben, wo du lernen kannst, Demut, Geduld, Güte, Milde, Sanftmut, Liebe zu leben und das als dein Gewand zu tragen, mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Und das alles wollen wir heute im Hinterkopf behalten, wenn wir uns die nächsten Verse anschauen, Kolosser 3, 16 und 17, wo wir gucken wollen, wie wir einander helfen können, dieses Ziel, nämlich Jesus ähnlicher zu werden, zu erreichen. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Da steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir helfen einander, das Ziel zu erreichen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir bringen einander weiter, indem wir uns gegenseitig lehren und ermahnen. Ohne Ermahnen, ohne rechtes Lehren ist keine Kurskorrektur möglich in unserem Leben und damit auch kein Ziel erreichen. Weil wenn du einmal vom Kurs abkommst und nicht korrigiert wirst, wirst du dein Ziel verfehlen. Was bedeutet das jetzt, wenn wir hier von Lehren und Ermahnen sprechen? Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Die beiden Worte hängen ganz eng zusammen. Sind wie zwei Seiten eigentlich von einer Münze. Und wenn ich von dem einen spreche, dann schwingt das andere eigentlich auch im Rest der Predigt immer mit. Wenn wir von Lehren sprechen, dann sprechen wir mehr von dem Wissen vermitteln, von der Theorie, von davon, die gute Lehre von Jesus Christus zu bewahren. Im Endeffekt diese bewahren als Schutz vor schädlichen Irrlehren. Genau das war nämlich das Problem in Kolossä, an die, weshalb Paulus diesen Brief an die Gemeinde geschrieben hat. Dass dort Irrlehren hineingekommen sind und das Evangelium von Jesus Christus verdreht haben. Und er sagt, lehrt euch gegenseitig, vermittelt euch das Wissen, diese Theorie, ihr müsst es wissen. Und auf der anderen Seite, ganz eng verbunden, kommt das Ermahnen dazu. Was im Griechischen heißt so viel wie den Sinn zurücksetzen. Oder wenn wir im Deutschen vielleicht sagen, jemanden den Kopf zurechtrücken. Ja, das ist die Praxis, nicht nur die Theorie. Es ist sozusagen die spezifische Anwendung dieser Lehre von Jesus im Leben von jedem Einzelnen von uns. Wenn wir sehen, die Lehre ist nicht deckungsgleich mit unserem Leben, dann kommt es zur Ermahnung, damit Lehre und Leben wieder deckungsgleich werden. Wenn wir von Ermahnen reden, dann meinen wir, ich glaube, du bist gerade vom Weg abgekommen. Du bist gerade nicht im Willen Gottes. Ich glaube, du hast nicht recht mit dem, was du gerade tust oder wie du es tust. Du brauchst eine Korrektur in diesem Bereich. Du gehst an der Wahrheit vorbei. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr herausfordernd, weshalb vielleicht der ein oder andere von uns das auch so als Aufgabe von Pastoren oder Hausgruppenleitern wegschiebt. Und Paulus sagt auch über seinen eigenen Dienst in Kolosser 1, Vers 28, oder beschreibt diesen Dienst mit den gleichen Worten. Er sagt, ich verkündige, ich lehre, ich ermahne, damit Menschen in Christus vollkommen werden. Er hat das gleiche Ziel, dass Menschen in Christus vollkommen werden, ihm ähnlicher werden. Es ist auch sein Dienst, auch Pastoren, Apostel sollen lehren und ermahnen, aber worum es hier in unserer Stelle geht, die gleichen Worte, das sagt er ganz eindeutig, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Jeder in der Gemeinde hat diese Aufgabe als Dienst an seinem Nächsten. Die Gemeindeglieder sollen sich gegenseitig lehren und ermahnen. Du sollst mich lehren und ermahnen und ich soll dich lehren und ermahnen. Warum fällt uns das oft so schwer? Warum fällt es uns so schwer, unserem Bruder in der Gemeinde zu sagen, dass seine Beziehung oder eine Beziehung zu einer nichtchristlichen Freundin keine gute Idee ist? Warum fällt es uns so schwer, dem Pärchen in unserer Hausgruppe, das unverheiratet zusammenlebt, zu sagen, dass sie gegen Gottes Willen handeln? Warum fällt es uns so schwer, Betrug im Leben unseres Nächsten in Form von Steuerhinterziehung oder Hintergehen seines Arbeitgebers durch Diebstahl oder was auch immer, zu sagen, das ist gegen Gottes Plan? Wieso fällt es uns so schwer, zu sagen, wenn wir falsche Prioritäten im Leben unserer Geschwister sehen? Wo sie vielleicht zu sehr Wert legen auf Geld, auf Karriere, auf Freizeit oder sonst was. Und dabei ihre Familie oder ihre anderen Aufgaben vernachlässigen, die ihnen von Gott anvertraut sind. Wieso fällt es uns so schwer, es anzusprechen, wenn jemand schlecht vor uns oder anderen über seinen Ehepartner redet oder auch über andere nicht anwesende Personen? Warum fällt es uns so schwer, unseren Bruder auf sein falsches Gottesbild hinzuweisen und seine damit zusammenhängenden, ungesunden Verhaltensweisen, die sein Leben nicht voranbringen, sondern ihm schaden? Warum fällt es uns so schwer, irgendeiner Irrlehre entgegenzustehen, die wir beim anderen sehen, ob das Wohlstandsevangelium oder was auch immer ist? Und ich glaube, wir kennen alle solche Situationen. Also ich kenne das aus Situationen in meinem Leben. Und das sind immer die Gespräche, die ich ganz lang vor mir herschiebe. Am besten so lange, bis sich das Ding erledigt hat oder was auch immer, weil sie mir unangenehm sind. Aber warum ist das so? Ich glaube, zum einen ist es so, weil wir Angst haben, jemanden zu verletzen oder zu verschrecken. Und die ist nicht ganz unberechtigt, diese Angst. Ja, wir haben Angst, derjenige könnte sich vielleicht noch weiter von Gott entfernen, wenn ich ihm jetzt noch damit komme, zu sagen, hey, ich glaube, da bist du falsch und es tut dir nicht gut. Keiner von uns mag doch, zumindest im ersten Moment, Kritik. In den meisten Fällen tut es erstmal weh, wenn einem einer sagt, dass man was falsch macht. Und es entsteht irgendwie so ein Konflikt, weil man sagt natürlich erstmal, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Und wer hat schon Lust auf Konflikt? Ja, wenn ich mich zurückerinnere an Situationen, wo ich gerade in der Gemeinde Ermahnung, Zurechtweisung erfahren habe, und davon gab es ein paar Momente in meinem Leben, dann tut es natürlich zuerst mal weh und natürlich ist man erst mal bockig und sagt, nein, ich will das nicht aufgeben, nein, das ist nicht falsch, nein, das ist so und so. Aber wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, und oftmals habe ich das auch relativ schnell immer gesehen, dann bin ich doch echt dankbar für diese Personen, die mich ermahnt haben. Dass sie das Gute im Blick hatten und mich darauf hingewiesen haben. Und trotzdem hält uns dieser wahrscheinliche Schmerz und dieser mögliche Konflikt oft ab, andere zu ermahnen. Ich glaube, ein weiterer Grund, was es uns so schwer macht, ist, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Was meine ich damit? In unserer Gesellschaft und in unserer Kultur ist die Korrektur von falschen Verhaltensweisen nicht mehr so richtig angesagt. Es gibt eigentlich gar keine falschen Verhaltensweisen mehr. Es gibt kein richtig oder falsch. Was sich für den Einzelnen richtig anfühlt, ist richtig. Und das ist seine persönliche Wahrheit. Und deshalb kannst du ihn auch gar nicht ermahnen, weil wenn es für ihn richtig ist, dann ist er nicht falsch, dann braucht er auch keine Korrektur. In unserer Gesellschaft gibt es keine absolute Wahrheit, keinen absoluten Standard mehr, sondern nur noch eine individuelle, persönliche Wahrheit. Und wenn du dich dann anmaßt, diese Wahrheit deines Gegenübers als falsch zu erachten, dann wird es als intolerant gesehen. Und das ist ja die größte Sünde in unserer Gesellschaft überhaupt, intolerant zu sein. Ermahnung und Zurechtweisung sind nichts mehr, was in unserer Gesellschaft irgendeine Bedeutung oder irgendeinen Wert hat. Und keiner von uns will ja auch als engstirnig oder intolerant gelten. Und deshalb sagen wir oft lieber nichts. Aber die Bibel zeichnet uns da ein ganz anderes Bild von. Sie sagt, es gibt nur eine Wahrheit, nämlich Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und diese Wahrheit ist der einzige Maßstab für dich, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Diese Wahrheit ist der einzige Maßstab für mich und für uns als Gemeinde. Wir lesen hier in unserer Stelle, gleich am Anfang des ersten Verses, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und das Wort des Christus meint hier die Lehren Jesu in ihrer Gesamtheit. Sein Evangelium, seine gute Botschaft, niedergeschrieben im Alten und im Neuen Testament. Und im Endeffekt offenbar geworden, sichtbar geworden in der Person Jesus selbst. Genau das lesen wir in Johannes 1. Jesus ist das Wort und das Wort wurde Mensch. Das Wort des Christus, das reichlich unter uns wohnen soll, Jesus selbst, seine Wahrheit soll unter uns wohnen. Was bedeutet dieses reichlich unter uns wohnen? Ich glaube, dass Paulus damit sagen will, das Wort des Christus, diese Wahrheit, soll nicht nur in deinem Fokus stehen, wenn du hier am Sonntagmorgen sitzt und davon gepredigt kriegst. Es soll nicht nur in deinem Fokus sein, wenn du in der Hausgruppe bist und jemand das Thema vorbereitet hat und du da mit der Wahrheit und dem Wort Gottes gefüllt wirst. Und auch nicht nur bei deiner morgendlichen Bibellese. Wir lesen schon im Alten Testament, im 5. Mose 6,6 folgendes. Da sagt Gott zu seinem Volk, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Diese Worte, die Gott gebietet, sind genau dieselben Worte, an die auch wir uns halten. Jesus sagt selbst, das Alte Testament spricht von ihm. Das Alte Testament ist genauso das Wort Christi wie das Neue Testament. Und deshalb ist auch das, was Gott damals zum Volk Israel gesagt hat, über diese Worte, die er ihnen damals gegeben hat, genauso gültig für uns. Und er sagt zu ihnen, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Wahrheit Gottes, Jesus Christus, sein Wort, soll in dir wohnen. Es soll sich in dir breit machen. Es soll dein ganzes Leben erfüllen. Es soll jede Ecke und jeden Winkel und jedes Zimmer und jede Kammer in deinem Lebenshaus vollkommen ausfüllen. Die Wahrheit Gottes soll der Maßstab sein für alle deine Gedanken, für alle deine Worte und für alle deine Taten. Das ist, was Paulus meint mit, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Weil diese Wahrheit, und deshalb betont er hier das so, die Grundlage dafür ist, dass wir einander helfen können, unser Ziel zu erreichen. Weil es eben doch eine Wahrheit gibt, Jesus Christus, können wir einander lehren, können wir einander ermahnen. Und alles Lehren, alles Ermahnen muss auch auf diese eine Wahrheit, auf die Lehre der Bibel in ihrer Gesamtheit gegründet sein. Du kannst niemanden zurechtweisen, wenn du es nicht auf Basis des Wortes Gottes tust. Korrektur von anderen kann nur durch rechte Lehre geschehen. Und deshalb ist Ermahnung und Lehre eigentlich fast eins. Wir lesen dazu Auch in 2. Timotheus 3,16, ich denke, viele von euch kennen die Stelle, wo steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wir lesen das hier auch wieder, die Lehre und die Zurechtweisung, die Ermahnung, die Grundlage dafür in der Gemeinde ist die Wahrheit Gottes, die in Jesus Christus und in seinem geschriebenen Wort der ganzen Bibel offenbart ist. Das ist die Grundlage. Keine Ermahnung in dieser Gemeinde, wenn nicht auf Grundlage der Wahrheit und des Wortes Gottes. Und wenn wir uns die Predigt von letzter Woche nochmal in Erinnerung rufen, dann sehen wir, dass Gott uns nicht nur eine Grundlage gegeben hat für Ermahnung, sondern dass er uns auch einen ganz bestimmten Rahmen gegeben hat dafür. Und Silke hat es letzte Woche die New Man Collection oder die neue Mensch Kollektion genannt, wo dazugehört Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld oder Langmut. Und dass um diese New Man Collection als Band gebunden ist, die Liebe, die unsere Beziehungen in der Gemeinde bestimmen soll. Und ich glaube, Gott möchte, oder ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir eine Kultur der Liebe leben. Eine Kultur der Liebe leben, die einen sicheren Rahmen schafft für dieses gegenseitige Lehren und Ermahnen. Ich glaube, die Gemeinde soll eine Umgebung sein, in der es nicht schwerfällt, zu ermahnen und in der Ermahnung auch gerne und leicht angenommen werden kann. Weil über dem Ganzen die Liebe Gottes steht, die Liebe von uns zueinander. Weil wenn ich mich geliebt weiß, dann kann ich Ermahnung ganz anders annehmen. Wenn ich weiß, dass der, der mir vielleicht einen Fehler aufdeckt in meinem Leben, mich liebt, dann ist es viel, viel einfacher, ihm nicht entgegenzustehen, sondern das wirklich als liebevollen Rat und als positive Veränderung für mein Leben anzunehmen. Papst Franziskus hat dazu mal in einer Predigt gesagt, oder beziehungsweise hat eine Ermahnung mit einer notwendigen OP verglichen, Operation. Und er hat gesagt, die Liebe ist eigentlich wie die Narkose bei der Operation, die du dringend brauchst, um während dieser Operation nicht unendliche Schmerzen und ein lebenslanges Trauma davon zu tragen. Ohne die OP geht's nicht, aber ohne die Narkose geht es auch nicht. Die Ermahnung ist notwendig, die Liebe aber auch. Und deshalb ist es so wichtig, ist es mir so wichtig zu sagen, bei Ermahnung geht es nicht um Kritik. Es geht auf gar keinen Fall darum, irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen zwischen dir und deinem Nächsten. Dass ihr auf demselben Level seid vor Gott und nicht der eine sündigen darf und du darfst es nicht. Wenn du deinen Bruder und deine Schwester so sehr liebst wie dich selbst, dann lässt du sie nicht weiter in eine falsche Richtung laufen. Dann lässt du sie sich nicht in die Schusslinie des Feindes stellen oder ohne Bremsen auf eine Betonwand zufahren. Wenn du deine Geschwister wirklich liebst, dann ersparst du deinem Bruder die Sorgen und Nöte, die eine Beziehung mit jemandem bringen, der nicht Jesus nachfolgt. Dann möchtest du ihn vor dem Gefängnis bewahren, das seine Steuerhinterziehung mit sich bringen könnte. Dann möchtest du deinen Nächsten und die Personen, mit denen er zu tun hat, vor den Verletzungen bewahren, die durch ungesundes Verhalten gegenüber seinem Nächsten entsteht. Dann möchtest du deinen Bruder, deine Schwester vor der Zerstörung ihrer Ehe bewahren, die sie durch falsche Prioritäten oder durch schlechtes Gerede herbeizuführen droht. Wenn du deine Geschwister liebst, dann geht es dir zuerst um ihr Wohlergehen. Dann achtest du sie höher als dich selbst. Und dann geht es beim Ermahnen auch nicht darum, den anderen schlecht zu machen, damit du dich besser fühlst. Jesus ist da sehr deutlich. Er sagt, du sollst erst den Balken aus deinem Auge ziehen, bevor du dich um den Splitter bei dem anderen kümmerst. Es geht auf keinen Fall darum, Fehler beim anderen zu suchen. Das ist mir ganz wichtig. Verwechselt es nie. Ermahnen ist nicht, Fehler beim anderen zu suchen und ihn zu kritisieren. Es geht nicht darum, den anderen zu beurteilen und zu verurteilen, sondern es geht darum, dem anderen zu helfen, sein Leben in Gottes Willen zu leben, Jesus besser kennenzulernen und ihm immer ähnlicher zu werden. Und genau dafür brauchen wir einander. Du brauchst Hilfe von außen. Du brauchst die liebevolle Zurechtweisung deiner sich um dich sorgenden Geschwister. Und sie brauchen dich. Sie brauchen deine Liebe. Sie brauchen deine Zurechtweisung. Weil du kannst es nicht alleine. Erinnere dich an das, was Stefan in der ersten Predigt gesagt hat. Du bist keine Insel. Du bist nicht geschaffen, eine Insel zu sein und diesen Weg alleine zu gehen. Das wird nicht funktionieren. Ich stelle mir das Ganze so vor wie in einem Labyrinth, wo du drin bist und du hast schon am Anfang den falschen Zweig genommen und du läufst immer weiter diesen Irrweg entlang und du schaffst es nicht, von alleine da rauszukommen. Du brauchst jemanden, der von außen drauf guckt, der am besten von oben drauf guckt und dir sagt, wo du wieder auf den richtigen Weg kommst, um dein Ziel dann letztendlich doch zu erreichen. Der dir heraushilft aus deiner Situation. Und genau dafür ist die Gemeinde auch da. Dass wir einander eben voller Demut und Liebe helfen, in der Wahrheit zu leben. Das meint ermahnen. Lasst uns gemeinsam hier im Haus des Herrn eine Kultur der Liebe leben. Lasst es in unseren Ehen leben, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Minigruppen, in unseren Hausgruppen, hier im Sonntagsgottesdienst. Lasst uns Beziehungen leben, die einen sicheren Rahmen schaffen für liebevolle Ermahnung. Für Ermahnung, für Zurechtweisung in Liebe und Wahrheit. Lasst uns diese Beziehungen leben. Wir haben drei Sachen gesagt bisher. Wir haben gesagt, es gibt eine Grundlage für Ermahnung. Das ist die Wahrheit Gottes, das Wort Christi, das reichlich in uns wohnen soll und das alles eigentlich bestimmen soll. Unseren ganzen Alltag, ob wir stehen oder sitzen, ob wir laufen, ob wir sprechen. Und wir haben gesagt, Gott hat uns einen Rahmen gegeben für Ermahnung. Die Kultur der Liebe, die New Man Collection, die einen sicheren Rahmen bietet, um einander helfen zu können, auf dem richtigen Weg zu gehen. Und wir haben gesagt, ein Ziel der Ermahnung, nämlich, dass wir einander weiterbringen auf dem Weg der Heiligung. Aber wie können wir es schaffen, wo so viele Hürden sind und wo wir selbst unseren Balken haben und wo wir selbstgerecht sind, wie können wir es schaffen, einander in Liebe und Wahrheit zu ermahnen? Ich glaube, wir können es nur auf eine Art und Weise schaffen, nämlich dadurch, dass Jesus dich befähigt. Und dass er dir dazu erstens seine Liebe für deine Geschwister schenkt. Jesus hat dir seine Liebe für dich schon offenbar gemacht, als er für dich gestorben ist am Kreuz. Und was du brauchst, um in Liebe und in Wahrheit zu ermahnen, ist seine Liebe für die Menschen um dich herum, dass du sie wirklich liebst, dass es um sie geht und nicht um dich. Und ich bin überzeugt, diese Liebe wird der wie eine Quelle aus dir heraussprudeln lassen, wenn du ihn darum bittest. Und wenn du das möchtest, wenn du deine Geschwister wirklich von Herzen lieben willst. Er schenkt dir seine Liebe für deine Geschwister. Was brauchst du noch? Wir lesen hier in dem Vers, da schreibt Paulus, wir sollen einander lehren und ermahnen in aller Weisheit. Und er benutzt da das Wort Sophia. Die Fähigkeit, dein Leben zu meistern und anderen Rat zu erteilen. Diese Fähigkeit, um die Salomo gebeten hat, als er das Volk Israel führen sollte und hat gewusst, hey, ich kann nicht mal mein eigenes Leben meistern und jetzt soll ich so ein Riesenvolk anleiten. Und er hat Gott gebeten und Gott hat ihm gerne diese Weisheit geschenkt. Und so glaube ich, dass auch Gott dir die Weisheit schenken möchte, die du brauchst, für diese Beziehungen, für den Umgang miteinander, dass wir einander weiterbringen können. Und ich glaube, er möchte dir noch eine dritte Sache schenken, um deinen Geschwistern zu helfen. Und er möchte dir Mut schenken. Er möchte den Mut schenken, den Mund aufzumachen, wenn er es möchte. Er möchte dich befähigen, was zu sagen, wenn er sagt, du sollst es sagen. Wir haben gesagt, alles, was wir tun, jedes Wort und jede Tat, muss durchdrungen sein von seiner Wahrheit. Müssen wir in seinem Willen tun. Und deshalb ist auch der Zeitpunkt, wo du Sachen vielleicht ansprechen sollst, immer von Jesus geschenkt. Wir können es nur schaffen, indem Jesus uns befähigt. Er ist derjenige, der es möglich macht. Weil er für unsere Sünden gestorben ist, weil er uns ein neues Gewand angezogen hat, ist es uns überhaupt möglich, diese Beziehungen zu leben, in denen wir eben in Wahrheit und in Liebe einander ermahnen können. Wir können einander weiterbringen. Wir können einander helfen, dieses Ziel zu erreichen und Jesus ähnlicher zu werden, indem wir auf der Grundlage seiner Wahrheit und im Rahmen dieser Kultur der Liebe uns gegenseitig lehren und ermahnen. Das ist, was wir heute Morgen hier in diesem Vers gelesen haben. Dazu sind wir als Gemeinschaft zusammengestellt. Das ist unser Ziel, gemeinsam zu wachsen. Und Paulus bringt das, finde ich, in dem letzten Vers hier zu so einem wunderbaren Höhepunkt, alles, was wir bisher gesagt haben. Er nennt uns zuerst eine weitere Möglichkeit, wie wir zu ihm hinwachsen können, nämlich gemeinsames Singen mit Psalmen, mit Hymnen, mit geistlichen Liedern. Und dann sagt er den letzten Satz. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Tut alles im Namen Jesus. Was heißt es? Tut alles, beauftragt von Jesus, in seinem Willen, im Namen von jemand etwas tun, dann bist du sein Bevollmächtigter. Wir sollen alles im Namen Jesu tun, nicht nur das Lehren und das Ermahnen, nicht nur das gemeinsame Singen, nein, jedes Wort und jede Tat soll von Jesus durchdrungen und bestimmt sein. Er ist der Maßstab, er ist die Grundlage für jedes unserer Worte und für jede Tat innerhalb von jeder unserer Beziehungen. Und wenn wir das tun, dann werden wir ihm automatisch immer ähnlicher werden. Und das Coole daran ist, dann werden die Menschen außerhalb der Gemeinde, so sagt Jesus es, ihn in uns und in unseren Beziehungen, in unserer Liebe aneinander erkennen. Und er wird darin verherrlicht werden. Und das ist ja eigentlich unser Ziel, was wir wollen, wenn wir zusammenkommen. Ich wünsche mir wirklich von Herzen das Haus des Herrn, dass wir mehr und mehr eine Gemeinde werden, die in jedem Wort und in jeder Tat ganz von Jesus erfüllt ist. Wie cool wäre es, wenn wir eine Kultur der Liebe schaffen würden in unseren Beziehungen und dadurch einen Rahmen schaffen, wo wir einander gegenseitig lehren und ermahnen können in dieser Wahrheit Christi. Mit dem Ziel, einander zu helfen, gemeinsam, auch hier wieder gemeinsam, zu dem hinzuwachsen, der unser Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Also mich begeistert es. Ich finde es cool, dass Gott uns zusammengestellt hat zu diesem Ziel und dass wir eine Einheit sind. Und deshalb meine Frage oder meine Aussage, ich bin dabei. Bist du es auch? Herr, ich danke dir. Du sagst, das letzte Wort in diesem Vers, wir sollen dir, dem Vater, für alles dankbar sein. Und das ist das letzte Wort vor unserem Vers, wo wir eingestiegen sind, wir sollen dir in allem Dank sagen, Herr. Und deshalb möchte ich dir Danke sagen, Herr, für dieses Wort von dir heute Morgen für uns. Und ich bitte dich, dass du diese Liebe, deine Liebe, die unsere Grundlage ist für alles, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast, dass sie uns so voll macht, dass sie überfließt in unsere Beziehungen hinein zu unseren Geschwistern. Dass uns unsere Geschwister so lieb und teuer und wertvoll sind, dass wir sie nicht in eine falsche Richtung laufen lassen, Herr. Dass wir von dir befähigt werden, in Liebe, in Weisheit und mit Mut Dinge anzusprechen, um zu helfen, um gemeinsam zu dir hinzuwachsen, um dir ähnlicher zu werden, Herr. Ich bitte dich, kleide uns in diese neue Mensch-Kollektion. Kleide uns in Demut und Güte, in Sanftheit, in Milde, in Geduld. Dass wir einander richtig begegnen, dass wir nicht Schaden anrichten, sondern dass wir aufbauen und Leben schenken. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für Haus des Herrn und für all das Gute, das du hineingehst, Herr. Und doch wünsche ich mir von Herzen, dass du uns noch mehr diese Liebe füreinander gibst, die das Zentrum und der Mittelpunkt all unserer Beziehungen sein sollte, Herr. Ich bitte dich, dass wir niemanden fehllaufen lassen, weil wir zu ängstlich sind oder weil wir zu faul sind oder weil wir denken, naja, ich bin mir gar nicht sicher, Herr. Ich bitte dich, dass deine Wahrheit und deine Liebe der Maßstab sind für alles in unserem Leben, Herr.